SWR Kultur Gespräch
mit Eva Röder, heute aus dem Schauspiel Stuttgart. Anlass ist das Festival Innovationslabor Zukunft, das sich auf den unterschiedlichsten Ebenen mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und das werden wir natürlich auch tun. Zu Gast ist nämlich der Psychologe und einer der renommiertesten Bildungsforscher, auch international, Professor Ulrich Trautwein. Er leitet das Hector-Institut für empirische Bildung der Uni Tübingen und er sagt, ohne KI in der Schule können wir unsere Bildungsstandards überhaupt nicht mehr erreichen. Herzlich willkommen, Herr Trautwein.
Ja, herzlichen Dank.
Auf Ihre steile These wollen wir natürlich gleich noch näher eingehen. Wir wollen auch darüber sprechen, was es eigentlich so mit der KI in der Schule auf sich hat und auch, was die Lehrkräfte dann eigentlich in Zukunft machen wollen. Aber wir fangen mal ganz klein an. Ich glaube, alle von uns können uns irgendwie vorstellen, dass es super entspannt ist, mit ChatGPT Hausaufgaben zu machen. Aber wo konkret findet denn jetzt schon KI sinnvoll im Unterricht statt?
Sie sagen, Hausaufgaben sind sozusagen nicht sinnvoll mit ChatGPT. Da würde ich wahrscheinlich teilweise zustimmen. Aber tatsächlich ist es natürlich eine wahnsinnig spannende Frage, auf die wir zum Teil überhaupt nicht die richtige Antwort haben, weil es gibt keine Untersuchungen, die flächendeckend sagen, was denn jetzt gerade gemacht wird. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass KI wahnsinnige Möglichkeiten eröffnet und nicht nur bei Schülerinnen und Schülern. Bei Schülerinnen und Schülern, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, ein Hilfsinstrument, aber KI kann ja natürlich wahnsinnig viel machen. KI kann sowohl den Schülerinnen und Schüler begleiten, kann also Lernwege mitgestalten, Begleiter, so wie Sie es kennen, vielleicht auch von Ihrer Fitnessuhr oder Fitness-App oder von anderen Dingen. Kann aber auch die Lehrkräfte unterstützen bei der Vorbereitung des Unterrichts, bei der Korrektur des Unterrichts. Und es kann natürlich noch viel weiter gehen. Man kann überlegen in Richtung, welche Bildungsziele wir eigentlich erreichen wollen und inwieweit uns da KI unterstützen kann. Und einen Teil davon haben wir. Und bei vielem kann man davon ausgehen, dass es wie eine große Welle in der Zukunft doch auch auf uns zukommen wird oder einschlagen wird. Und wir sollten darauf vorbereitet sein.
Gehen wir mal kurz auf die Systeme ein, die wir schon kennen, also solche textgenerierenden Systeme, wie zum Beispiel ChatGPT. Was kann mir das als Schülerin denn in meinem Unterricht helfen oder dann bei den Hausaufgaben? Was kann ich damit alles machen, was gut ist für mich?
Die meisten wissen ja so ein bisschen, was ChatGPT ist. Damit kann man die Lehrkräfte erfreuen, damit kann man auch Gedichte schreiben lassen, man kann viele andere Dinge machen. Es kann ein Instrument sein, um Informationen besser zu bekommen.
Also inwiefern?
Teilweise ist es so, dass diese Large Language Modelle inzwischen mehr wissen als eine typische Lehrkraft, mehr wissen als die Schülerinnen und Schüler. Also es ist ein besseres Nachschlagelexikon.
Das nimmt ja dann den Lehrkräften total die Autorität.
Naja,
die glauben denen ja dann gar nicht mehr, die SchülerInnen, oder?
Haben Sie den Eindruck, dass Schülerinnen und Schüler derzeit den Lehrkräften glauben?
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Also, Sie kommen natürlich jetzt gerade auf eine ganz, ganz zentrale Frage. Was ist denn die Lehrkraft? Ist die Lehrkraft im Prinzip dann irgendwann nur noch ein Statist oder ist die Lehrkraft immer noch der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin oder vielleicht der Regisseur? Und über diese Rollendefinition müssen wir tatsächlich nachdenken. Also wir müssen nachdenken, was die Lehrkraft macht und welche Anweisungen sie an die Schülerinnen und Schüler gibt. Und das Entscheidende dabei ist natürlich tatsächlich, dass man die Ziele klar hat. Wenn es darum geht, dass die Schülerinnen und Schüler ein wunderbares Produkt generieren sollen, und vielleicht damit auch von etwas profitieren, was sie selber gar nicht hinbekommen in Teilaspekten, aber mit der künstlichen Intelligenz, dann ist es erst einmal nichts Schlechtes. Das erweitert die Möglichkeit. Denken Sie beispielsweise im Kunstunterricht an das, was wir früher mal hatten mit der Fotografie. Die Fotografie hat Leuten ermöglicht, künstlerisch tätig zu sein. Am Anfang wurde es überhaupt nicht als Kunst wahrgenommen, die Fotografie, die vielleicht nicht eine klassische Zeichenausbildung hatten. Und die konnten sich selber ausdrücken auf eine Art und Weise, wie sie es vorher nicht konnten. Und wenn wir sagen, ein künstlerischer Ausdruck beispielsweise ist eine ordentliche Fotografie und der Fotoapparat hilft, wunderbar, das hat die Leute weitergebracht. Genauso kann man natürlich sagen, wenn ChatGPT es ermöglicht, jetzt im künstlerischen Prozess teilzuhaben, eine konzeptionelle Idee umzusetzen, ist vielleicht tatsächlich ein Ausdruck meiner Emotionen, ein Ausdruck dessen, was ich glaube, was ich vorher aber nicht ausdrücken konnte. Das hinbekommen, ist es eine Erweiterung der Möglichkeiten.
Wobei, da müssen wir ganz kurz drauf eingehen, wie so eine KI eigentlich funktioniert, weil das passt ja auch ganz gut. Wir sprechen hier heute im Theater, so ein Ort der Kreativität, der Fantasie, da geht es um Reibung und was hier nicht passt, das wird schon gar nicht passend gemacht. Und eigentlich genauso ist doch eine KI aufgebaut. Richtig, falsch, näher dran, an der Norm orientiert, nicht ausbüchsen. Keine Ecken und Kanten.
Ja, sie vermissen,
wie fördert das die Kreativität?
Sie vermissen das Menschliche natürlich. Ne?
Ja.
Und in gewisser Weise sagen sie auch, es ist nichts Kreatives der Person selbst. Aber nochmal, man muss sich überlegen, was eigentlich das jeweilige Bildungsziel ist, ne? Und was die KI dabei leisten kann. Ne? Ist es ein Zusatzinstrument wie ein Taschenrechner oder geht es nochmals drüber hinaus? Und bei der KI inzwischen sehen wir, dass die inzwischen Möglichkeiten hat, die man vielleicht vor wenigen Jahren ebenso nicht angenommen hat. Beispielsweise die Möglichkeit, dass die KI lernt, wie ich reagiere, was ich möchte. Mhm. Die KI kennt mich so gut, dass man irgendwann sagen wird, wahrscheinlich kennt die KI mich besser als die Lehrkraft. Sie weiß, was genau ich als nächstes lernen muss, was ich schon kann, was ich nicht kann. Sie weiß auch eigentlich, wann ich müde werde. Mhm. Also wir machen gerade beispielsweise ein Projekt, wo wir mit einer künstlichen Intelligenz bei Schülerinnen und Schülern erfassen, wann sie tatsächlich anfangen abzuschweifen.
Weil sie dann die Augen vom Bildschirm abwenden? Oder
genau, also wenn wir jetzt hier schauen würden und ein bisschen mehr Licht da wäre, dann könnte man relativ gut sehen, wer irgendwie in Gedanken woanders hingeht. Und bisher noch niemand, sonst würden sie nicht lachen. Und letzten Endes kann man dann natürlich überlegen, was bedeutet das? Denken Sie beispielsweise, Sie schauen einen Film an und sollen von diesem Film lernen. Und die KI merkt, naja, nach 10 Minuten waren Sie nicht mehr dabei. Theoretisch kann man sagen, ja gut, nach 10 Minuten spielen wir das Video nochmal vor, dieses Lernvideo. Oder die KI kann einem rückmelden, also hör mal, an der Stelle warst du aufmerksam, an der anderen Stelle warst du weniger aufmerksam. Das klingt jetzt natürlich teilweise ein bisschen fast schon dystopisch, ne? Überwachung oder so etwas. Mhm. Aber genauso letzten Endes ist es wiederum so bei Ihrer Fitness-App. Ich weiß nicht, ob Sie eine Fitness-App haben, aber wenn Sie...
Nee, in diesem Leben nicht mehr.
Wenn man der Fitness-App im Prinzip sagt, ich habe dieses und jenes Ziel und ich bestimme es in gewisser Weise, was ich von der möchte, dann sind solche Rückmeldungen natürlich Gold wert. Also wir wissen beispielsweise bei Schülerinnen und Schülern tatsächlich 30-50% der Zeit sind sie nicht aufmerksam. Und natürlich ist es auch so, man kann nicht die ganze Zeit aufmerksam sein. Aber trotzdem, es kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass wir in typischen Lehr-Lern-Situationen 30-50% der Zeit eigentlich nicht dabei sind.
Okay, da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz klären. Da reden wir jetzt nicht mehr von diesen textgenerierenden KIs, sondern das geht ja darüber hin. Genauso, es gibt ja diese sogenannten intelligenten Lernsysteme. Können Sie das einfach noch mal konkreter erklären, wie die funktionieren, was da gemeint ist? Was habe ich da auf meinem, habe ich das auf meinem Tablet auch?
Ja, gehen wir mal vielleicht auf das, was am realistischsten ist und vielleicht tatsächlich mit am wichtigsten ist. Also,
dass es demnächst kommt.
Und relativ bald.
Darüber reden wir noch.
Genau, relativ bald. Also fast schon auf dem Tablet ist. Schon in der Vergangenheit haben wir intelligente Tutorensysteme. Intelligente Tutorensysteme sind Systeme, wo wir was eingeben, ne, eine Antwort, also 4+4, wir geben 9 ein und dann gibt es eine Rückmeldung, nee, das ist 8 oder das intelligente tutorielle System sagt, denk nochmal drüber nach, 2 gerade Zahlen, das kann keine ungerade Zahl geben oder wie auch immer. Mhm. Und diese intelligenten tutoriellen Systeme sind tatsächlich lernunterstützend. Da gibt es Forschung, die zeigt, das funktioniert, entlastet übrigens auch die Lehrkräfte. Es gibt von diesen intelligenten tutoriellen Systemen viele, auf die die Schülerinnen und Schüler richtig Lust haben. Die sagen, wann können wir mal wieder mit diesen Dingern arbeiten.
Inwiefern entlastet das die Lehrkräfte? Die müssen nicht so viel korrigieren, weil das dann automatisch...
Ja, das macht ja auch nicht unendlich Spaß, wenn man immer wieder 4+4, nee, das ist nicht 9, zurückmelden muss. Ne? Und die Lehrkraft malt ja dann ein Smiley. Die App kann dann irgendwie ein Freispiel anbieten, wenn man alles gut macht und so. Also da gibt es motivational auch schöne Möglichkeiten. Das Problem jetzt bei diesen intelligenten tutoriellen Systeme aus der Vergangenheit ist, dass es meistens irgendwann ziemlich öde wird und dass für die besten Schülerinnen und Schüler vielleicht irgendwie nichts mehr dabei ist, auch dass man immer wieder die gleiche Rückmeldung bekommt, na denk mal drüber nach und so weiter. Ne? Das ist irgendwo eigentlich nicht richtig personalisiert, das ist zu wenig angemessen für meine eigene Lernpfade, für meine Interessen.
Okay.
Na, und die künstliche Intelligenz bringt uns da eine ganze Spur weiter, weil wir adaptive, intelligente Systeme bauen können, also jeweils auf den Lernfortschritt aufbauend. Wenn ich das System bediene, lernt es etwas über mich und kann mir im Prinzip helfen. Also letzten Endes.
Was lernt es alles über mich? Okay, was ich schon weiß, was ich noch nicht weiß, das ist mir klar, aber was darüber hinaus?
Ja. Es merkt Ihre Reaktionen wie ein richtig guter Nachhilfelehrer. Aber es braucht natürlich ein paar Daten. Sie müssen mit dem schon ein bisschen gearbeitet haben. Dann lernt es Sie kennen, weiß, was Sie schon schon können, was sie nicht können, weiß, wann sie Pausen brauchen, kann mit ihnen auch über ihre Ziele reden, etc. Also dieses lernende System ist tatsächlich ein Tutor, eine perfekte individuelle Lehrkraft, wo wir ja wissen, dass tatsächlich individuell beschulte Schülerinnen und Schüler, das ist ein Erfolgsmodell, wenn es eine gute Lehrkraft ist, also funktioniert noch besser als typische Klassen bei uns. Aber es ist etwas, was wir uns ja dann überhaupt nicht leisten können, finanziell nicht leisten können, sondern wir müssen gucken, was eigentlich die Lehrkraft machen muss und welche dieser Aufgaben tatsächlich so ein Tutor, eine App, ein Tablet.
Genau, weil wenn jetzt der Tutor schon so eine tolle Lehrkraft ist, wozu brauche ich dann überhaupt noch die Lehrkraft?
Meinen Sie das wirklich?
Das möchte ich jetzt mal so. Also,
Sie wollen weiter in Richtung dieser Tragödien gehen, also das Menschliche ist irgendwann nicht mehr dabei. Und das ist natürlich tatsächlich eine bisschen offene Frage, wie stark Kinder, Lernende in so einem intelligenten, tutoriellen System tatsächlich irgendwas Menschliches sehen. Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder mit auch einem technischen Gerät relativ stark in eine Beziehung treten.
Ich möchte keine Tragödien aufmachen. Das klingt schon ein bisschen erschreckend, weil man denkt sich ja, die ist ja immer nett zu mir, die weiß immer, was ich will. Vielleicht hat sie noch eine schöne Stimme, dann muss ich mich doch gar nicht so mit anderen Leuten auseinandersetzen. Dann ist vielleicht einfach meine KI jetzt meine neue Freundin.
Ja, also in vielerlei Hinsicht ist ja das der Fall. Also wir kennen es ja auch von den Stofftieren der Kinder, die manchmal die besseren Freunde sind als die Erwachsenen. Was Sie da aber sehen, ist ja das Bedürfnis, was Menschen, Kinder, Jugendliche haben wollen. Die wollen eine Beziehung aufbauen. Und in der Weise, wie Menschen, Lehrkräfte, Eltern das nicht vermögen, in der Weise werden sich Kinder andere Beziehungen aufbauen. Allerdings ist es tatsächlich natürlich so, dass Lernen nicht nur begünstigt wird von einem Tutor, der wahnsinnig viel weiß, sondern wir arbeiten und lernen ja wegen anderen, die uns wichtig sind. Und wenn die Lehrkraft diese Rolle einnehmen kann, in der Weise, dass sie für die Schülerin, für den Schüler tatsächlich wichtig ist, dann wird sie natürlich ihre Rolle nicht verlieren. Wir haben aber gleichzeitig die Situation, dass wenn wir Schülerinnen und Schüler fragen, gibt es denn, wenn du in die Schule gehst, irgendjemand, dem du nicht egal bist? Gibt es eine Lehrkraft, die sich freut, dich zu sehen? Viele Schülerinnen und Schüler sagen nein.
Das ist bitter.
Und das
hat ja vielleicht auch mit der Überlastung der Lehrkräfte zu tun.
Hat damit was zu tun, aber letzten Endes hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir uns dann überlegen müssen, welche Rolle müssen Lehrkräfte stärker übernehmen, was können sie, was können letzten Endes auch wahrscheinlich die Geräte wirklich nicht und was kann man den Geräten überlassen. Und dazu gehört selbstverständlich Wertevermittlung, Authentizität. Es geht irgendwo darum, dass man in einer Gesellschaft leben möchte, zu der man positiv beitragen kann. Man möchte irgendwo den Eindruck haben, ich kann etwas, ich bin etwas, ich kann mit anderen in Beziehung treten.
Ja. Deutschland ist eins der Länder, wo es am meisten davon abhängig ist, was meine Eltern gemacht haben, was mein Umfeld ist, wo ich herkomme. Die Standards, die erreicht werden sollen, siehe PISA und auch andere Tests, sieht Deutschland ganz schlecht aus oder zumindest geht es stetig bergab, in allen Schulformen auch. Sie sagen, KI kann da helfen, Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Eigentlich, wenn wir in irgendeiner Form noch mal irgendwie da ein bisschen oben mitspielen wollen, dann kommen wir an KI nicht vorbei. Warum?
Ja, wenn man jetzt einfach nochmal überlegt, was müssen wir erreichen, was ist wahnsinnig wichtig und wo kann eine KI helfen, dann ist es tatsächlich so, das Allerdrängendste, was wir derzeit haben, ist, dass die Basiskompetenzen bei Schülerinnen und Schülern besser vermittelt werden. Lesen, Schreiben, Rechnen und auch Sprache, deutsche Sprache. Und wir schaffen das nicht. Wir haben eine Situation, die natürlich gekennzeichnet ist, dass Schülerinnen und Schüler mit immer problematischeren Eingangsvoraussetzungen auch in die Schulen kommen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt ganze größere Wellen hatten von Schülerinnen und Schülern mit Flucht- und Zuwanderungshintergrund, wo in den Elternhäusern relativ wenig Unterstützung geleistet werden kann und wir gleichzeitig in unserem Bildungssystem es nicht schaffen, für diese Kinder und Jugendliche frühzeitig gute Angebote zu machen. Beispielsweise sind diese Kinder, die Deutsch lernen müssen, immer noch unterrepräsentiert in den Kindergärten, also finden keinen Platz.
Könnte man da auch schon die KI einsetzen, im Kindergarten, auch bei den ganz Kleinen?
Ja, absolut. Also man muss sich jetzt nochmal überlegen, wofür, aber letzten Endes sich jetzt nochmal überlegt, bei diesen Basiskompetenzen. Das sind Dinge, wo man in aller Regel relativ viel Wiederholung braucht und gleichzeitig ein intelligentes Führen der Kinder. Also sozusagen jenseits der Risikogruppe in der Grundschule. Und bevor die Kinder in die Schule kommen, idealerweise sollen sie gut sprechen können, dialogisch mit anderen in Kontakt treten können, Teile der Bildungssprache haben, oder? Und Ihre Frage war jetzt ja gerade, könnte man da schon die KI machen, ne? Und ich weiß, da werden jetzt Leute sagen, Gottes Willen und bloß nicht, und haben doch nicht gerade die Ärzte gesagt, Kinder nicht vor ein Tablet setzen und schon gar nicht vor ein Fernseher. Aber tatsächlich gibt es Hinweise, gibt einen Kollegen in Kalifornien, der hat das untersucht, dass Kinder tatsächlich mit einer KI im Vorschulalter anfangen können, Dialoge zu führen, ne, und Geschichten zu erzählen und in Austausch zu treten, der relativ ähnlich ist wie der mit einer Erzieherin oder Erzieher. Sollen das die Kinder den ganzen Tag machen? Natürlich nicht. Ne? Aber wir reden davon 10 bis 15 Minuten am Tag, wo man auch ganz gezielt so einen Grundwortschatz mitvermitteln kann, den die Kinder in der Schule brauchen. Das kann man noch weitergehen. Sie brauchen auch die Möglichkeit und die Fähigkeit, sich und ihre Emotionen regulieren zu können.
Ja. Ja,
also das, was man früher ein bisschen, inzwischen nennt man es ein bisschen abwertend, Schulreife. Und letzten Endes ist es auch nicht eine Reife, sondern es ist eigentlich eine Kompetenz, die man erwerben kann. Man kann sich natürlich überlegen, was kann die KI dort tun, um Schülerinnen und Schülern zu helfen?
Kann sie tun.
Was kann sie tun? Letzten Endes ist es da tatsächlich so, spielerisch kann man das machen. Also es gibt jetzt jede Menge Spiele, wo man bestimmte sofortige Reaktionen unterdrücken soll. Also beispielsweise... Okay. Ich glaube, Sie alle kennen Kommando Bimberle. Wir machen das jetzt nicht. Das würde komisch klingen im Radio. So, Kommando Bimberle ist ein Spiel, wo Kinder ganz genau zuhören müssen. Und denen macht es riesigen Spaß. Das ist natürlich aber ein Lernspiel. Sie lernen zuzuhören und bestimmte Reaktionen zu zeigen. Und was passiert aber jetzt in Kindergärten? Bei Kommando Bimberle, jeder, der einen Fehler macht, fliegt raus.
Ja.
Und wer fliegt zuerst raus?
Der, der es am meisten bräuchte.
Der es am meisten bräuchte. Wenn wir Kommando Bimberle mit der KI machen, geben wir den Kindern eine Chance, die diese Chance nicht haben.
Und das überträgt sich dann auch auf die Interaktion mit echten Menschen.
Letzten Endes ist das tatsächlich ein Teil. Also Kommando Bimberle rettet jetzt nicht die Welt. Nicht, dass wir uns da missverstehen. Ne? Aber wir brauchen viele Lerngelegenheiten, wo Kindern ein Repertoire an Kompetenzen aufbauen, die sie dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch an anderer Stelle zeigen. Also beispielsweise immer wieder eine bestimmte Struktur. Also wenn man versucht, etwas zu beschreiben, dass man immer wieder auf eine gleiche Art und Weise was beschreibt oder Emotionen zu erkennen. Ne? Vielen fällt es schwer, Emotionen zu erkennen. Wenn man immer wieder Emotionen erkennt und die zuordnet, das macht einen Riesenspaß. So. Und es ermöglicht einem dann selber, diese Emotionen zu spielen, eine Metaperspektive aufzubauen. Wann zeigt man diese Emotionen? Was ist da wahrscheinlich passiert, etc.? Und alles das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man da tatsächlich danach adaptive Reaktionen zeigt.
Gehen wir mal wieder in die Schule zurück. Was erwarte ich von der Schule? Sie können mich dann ja auch korrigieren, wenn es vielleicht eine falsche Erwartung ist. Also wir wollen irgendwie Wissen aneignen. Das erschließt sich sehr leicht, dass sich das gut machen lässt über eine KI. Gleichzeitig sollen wir aber auch selbstständiges, kritisches Denken zum Beispiel lernen. Wie geht das mit KI?
Das ist natürlich der Punkt, alle, die wir hier sind. Hier ist wirklich das Leben und hier sind die Emotionen und hier ist irgendwie das, was die Menschen bewegt oder die Welt im Innersten Theater zusammenhält. Ne? So, aber ohne diese Grundlagen läuft nichts. Letzten Endes, wir wissen, die Kinder, die am Anfang der Grundschule mit niedrigen Kompetenzständen reinkommen, sind die, die am Schluss der Grundschule das haben. Diejenigen, die am Schluss der Grundschule nicht flüssig lesen, sind die, die nachher tatsächlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit keinen Schulabschluss haben, beziehungsweise dauerhafte Unterschichtungsphänomene, die gesellschaftlich gefährlich sind. Diejenigen, die mit Flucht- und Zuwanderungshintergrund spät zu uns gekommen haben, wenn sie in eine berufliche Ausbildung kommen, große Probleme, den berufsspezifischen Wörtschatz zu lernen. Die scheitern dann in gewisser Weise daran, dass da irgendwelche komischen, schwierigen Wörter, im Deutschen gibt es ja dann auch noch wahnsinnig lange, dass sie keine Lerngelegenheiten hat, die wirklich
sicher zu lernen. Da bräuchte man dann sowieso doch mal eine extra KI für. Ne?
Ja, aber das ist ja ganz einfach. Ja. Also Sie sagen im Prinzip, der KI, ein Schüler oder eine Schülerin, soll einen Text bekommen, wo die folgenden Begriffe drin sind. Legen Sie eine Liste vor oder Sie sagen aus dem Bereich der Zahnmedizin oder wo auch immer. Und automatisch wird ein Text generiert, werden Übungen generiert, die genau das machen. Ne? Und das heißt also, in diesem Bereich dessen, was wir im Prinzip wirklich allen schuldig sind, kann die KI wahnsinnig viel machen, wenn wir es denn nur wollen. Und das ist ein Verbrechen, wenn wir es nicht machen.
Ja.
Und
der Kollege sagte, glaube ich, sogar, Computerlinguist auch aus Tübingen, sagte sogar unterlassene Hilfeleistung.
Unterlassene Hilfeleistung, wobei da gibt es einen großen Gegenspieler. Also wir sagen ja immer, wir sind die Anwälte des Lernens. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich die Gegenspieler, wie in jedem guten Drama, das sind die Datenschützer.
Die haben auch ihre Daseinsberechtigung.
Ja, und auch die haben auch recht. Aber das ist sozusagen da ein Kampf zwischen zwei Gewalten. Die KI muss die Daten haben, die KI muss wissen, wie die Schülerin oder der Schüler tickt, die muss viel wissen über eine Person, um gut helfen zu können. Wenn ihr Arzt nichts über sie weiß, keine Röntgenbilder sehen darf und nichts, wird es wahrscheinlich so sein, dass sie nur allgemeine Tipps bekommen. Man braucht eine ordentliche Diagnostik. Wir müssen sehen, wie es weitergeht beim Lernen.
Aber da ist ja immer die Frage, wer baut die Systeme, wer füttert die Systeme? Sind da wieder US-Monopole gefragt oder wie soll das geregelt werden?
Das ist genau der Punkt, auf den Sie vorhin schon gehen wollten, die digitale Souveränität. Wenn wir es nicht schaffen, in Deutschland dafür zu sorgen, dass wir auf höchstem Niveau, also im Prinzip Google-Niveau oder Apple-Niveau oder sonst so etwas, Lerngelegenheiten zu schaffen, dann sind wir immer von anderen abhängig. In Zukunft wahrscheinlich von den Chinesen, weil die längerfristig planen als die Amerikaner. Aber das können wir nicht wollen. Ja, wir sehen, wir brauchen auf staatlicher Ebene die Chance, uns selbst bestimmen zu können. Aber das geht noch weiter. Wir brauchen selbstverständlich auf der Basis der einzelnen Bundesländer, auf der Basis der Bildungspläne, wir brauchen die Gelegenheit, die Chance, die Bildungspläne, die Ziele selbst bestimmen zu können. Und das geht nur, wenn wir selber diese Maschinen mitbauen können und wenn wir sie füttern können mit unseren Zielen und wenn wir eine intensive Diskussion darüber haben, was wir da drin haben wollen. Und es geht dann noch weiter. Die Lehrkräfte müssen die Chance haben, ihre Materialien selber dort mit reinzustellen, diese benutzen zu können. Sie müssen, sonst macht das Unterrichten ja auch keinen Spaß mehr, wenn man bloß noch Marionette ist von irgendjemand anderem. Und dann ganz zum Schluss natürlich die Schülerinnen und Schüler. Das Entscheidende bei allem, was man mit der KI macht, ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit immer stärker lernen, sich selber zu regulieren, selber Herr oder Herrin im Hause zu sein. Aber dummerweise ist es ein Lernprozess. Und das heißt sozusagen, die digitale Souveränität auf Einzelebene der Schülerinnen und Schüler, also im Prinzip das Selbstmanagement, das ist das A und O bei allem, was wir tun mit der künstlichen Intelligenz.
Okay, und Sie sagen, weil es ja darum geht, wir können diese Bildungsstandards nicht halten, diesen Lernprozess, den können Lehrkräfte mit ihrer, ja, vielleicht auch derzeitigen Belastung einfach nicht mehr initiieren.
Naja, sagen wir mal so, Lehrkräfte könnten, wenn sie richtig gute Schülerinnen und Schüler, genügend Zeit und so weiter haben, natürlich so gut unterrichten wie früher auch. Aber warum wollen wir uns ein wunderbares Hilfsmittel nehmen, das die Lehrkräfte an Teilen entlastet und ihnen die Möglichkeit gibt, neue Herausforderungen, die wir ja haben, besser zu erfüllen? Wie gehen wir in einer komplexen Welt um mit all den Herausforderungen? In einer Welt, wo die Struktur, die es gibt, weniger klar ist als zuvor. Und die Angebote, die da sind, sind natürlich teilweise so wie wir, die wir Verteidiger von offenen Gesellschaften sind, sie nicht haben wollen. Mhm. Ja? Und die Schule und die Lehrkräfte, die müssen genügend Zeit haben, den Kindern den Weg in eine ordentliche, gute Zukunft in einer offenen, demokratischen Gesellschaft zu weisen. Und dafür brauchen die Zeit, persönlichen Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Und vieles, was man aber braucht dafür, die Basiskompetenzen beispielsweise, kann man der KI geben, aber auch bestimmte Lernbedürfnisse, die Lehrkräfte überhaupt nicht bedienen können. Also von Schülerinnen und Schülern im Autismus-Spektrum bis Hochbegabten.
Also es fördert auch die Inklusion dann.
Selbstverständlich.
Sind denn dann sowas, so Vorstellungen, dass wir noch in einer Klasse unterrichten, in Klassenstufen? Das wird doch damit dann auch irgendwie ein bisschen ad absurdum geführt, oder? Muss man das nicht dann alles aufbrechen?
Ja, diese Diskussion haben wir ja gerade sehr, sehr intensiv. Also bei der Adaptivität, wie weit soll die gehen? Und wir haben im Prinzip zwei Lager. Die einen sagen, alles neu.
Alles auf.
Alles einzeln, also wirklich das Individuum zählt und da passen wir uns um das Individuum herum, strukturieren wir. Und die anderen sagen, nee, wir sind schon viel zu weit, haben uns geöffnet. Es wäre sehr, sehr viel besser, klare Gruppierung zu haben, am besten die Schulform, die wir haben, kleine, leistungsorientiert zusammengestellte Lerngruppen. Und ich glaube, man muss sich vergegenwärtigen, dass natürlich bei beiden Modellen, was drin ist, was wir haben wollen oder was pädagogisch sinnvoll ist, bei dem adaptiv auf die einzelnen Personen einzugehen, das ist natürlich der Traum.
Klingt total reizvoll, ja.
Ja, klar. Also endlich möglicherweise sogar spielerisch lernen, im eigenen Tempo, so wie man es braucht. Manche sagen auch, man darf selbst bestimmen, was man lernt, zu welcher Zeit.
Es kommt einem auch eigentlich viel gerechter vor, ne? Wir gehen ja davon aus, so jeder von uns hat Lehrer und Lehrkräfte gehabt, die uns beflügelt, aber vielleicht ja auch, an der einen oder anderen Stelle gehemmt haben.
Genau, und gleichzeitig ist es gemeingefährlich, dieses Modell, was wir da jetzt zuletzt beschrieben haben, weil es gibt Schülerinnen und Schüler, die damit umgehen können und die meisten können es nicht. Also die meisten schädigen sich bei einem solchen Modell eher selbst in der Weise.
Bei diesem offenen, ich habe keine Klasse mehr, ich mache alles nur noch selbstständig.
Oder? Wenn man selber auch noch bestimmen darf, sein Tempo etc., die meisten können es nicht. Man verwechselt das Ziel mit dem, was man eigentlich als Voraussetzung dafür braucht. Man möchte eigentlich damit, dass die Schülerinnen und Schüler frei lernen und dann soll das alles besser funktionieren, aber dafür brauchen sie die Selbstregulationsfähigkeit und die muss systematisch erlernt werden. Und es sorgt dafür, dass genau die Schülerinnen und Schüler, die die geringsten Eingangsvoraussetzungen haben, am meisten leiden, am schnellsten unter die Räder kommen.
Das heißt, die Kluft geht eigentlich wieder auseinander. Die eh schon schwächeren Schüler werden schwächer, die stärkeren profitieren.
Also die stärksten können in ungeordneten Verhältnissen sich am ehesten durchsetzen, übrigens auch in der Wirtschaft und so weiter. Wenn man sich allerdings anguckt, die KI, dann muss man das natürlich überhaupt nicht so strukturieren, sondern wenn sie für alle Schülerinnen und Schüler richtig guten Unterricht machen, dann ist es so, dass die, die am Anfang am meisten können, am Schluss noch mehr können und wahrscheinlich tatsächlich sogar die Schere noch aufgeht. Aber wenn sie für alle wirklich guten Unterricht machen, dann haben wir nicht mehr die Situation, dass 20% unterhalb der Mindeststandards sind. Die sind dann alle drüber. Also das, was Sie da möglicherweise wahrnehmen als eine gewisse Ungerechtigkeit, die bleibt bestehen. Aber wir haben dafür gesorgt, dass alle jungen Menschen tatsächlich an der Gesellschaft partizipieren können, aus eigenen Kompetenzen heraus.
Also das Niveau hat sich insgesamt gehoben, noch eine Kluft bestehen bleibt.
Das Niveau hat sich insgesamt gehoben. Mhm. Allen Schülerinnen und Schülern werden Erfolgserfahrungen vermittelt.
Mhm. Jetzt ist das deutsche Schulsystem nicht für seine Schnelligkeit und Flexibilität bekannt. Ich habe im Zuge der Vorbereitung eine Titelgeschichte gefunden, die heißt Revolution in der Schule wird der Computer Pflicht und die ist vom November 1984. Das heißt, die Lehrer, die damals oder Lehrkräfte, die sich damals vielleicht erschreckt oder gefreut haben, sind jetzt wahrscheinlich schon in Pension bei KI. Können wir uns die Zeit nicht lassen? Das ist klar. Wie weit sind wir denn in Deutschland?
Also wahrscheinlich muss man sagen, wir sind im ersten Akt von einem.
Da baut sich ja was auf.
Von einem Spiel mit mindestens 5 Akten. Und wir wissen noch nicht, ob es eine Tragödie wird oder eine Komödie oder ein Lustspiel. Man kann natürlich sagen, von den Möglichkeiten, die man derzeit hat, wir setzen nur einen verschwindend geringen Teil davon ein. Und gleichzeitig ist es so, dass die Möglichkeiten jeden Monat sich erweitern.
Machen wir mal ganz kurz Butter bei die Fische. Wie viel vom Sondervermögen bräuchten Sie?
Ich glaube, dass wir bei der Hardware tatsächlich an manchen Stellen ganz gut Fortschritte machen. Zum Teil ist es sogar so, dass dann hunderte von Tablets in irgendwelchen Gemeinden rumliegen, weil irgendwo man noch nicht weiß, was man denn machen soll oder es jemand fehlt, der das dann am Schluss an der Steckdose macht. Wir haben gleichzeitig ganz sicher bei der pädagogischen Umsetzung noch wahnsinnig viel zu tun. Also letzten Endes haben wir zwar eine wahnsinnig große auch Fortbildungsbereitschaft von Lehrkräften, aber man muss einerseits sagen, das Angebot, was da ist, ist auch noch nicht immer perfekt und zum anderen ist aber auch unser Wissen darüber noch nicht perfekt. Also ich mache jetzt ein Beispiel. Wenn wir uns überlegen, wir bauen eine richtig gute App, zum, sagen wir mal jetzt, Mathe lernen oder Englisch oder Physik und dies, spielerisch. Und das macht immer Spaß. Wir wissen aber da immer noch nicht, ob die Schülerinnen und Schüler dann gelernt haben, selbst sich die Zeit einzuteilen, ob sie gelernt haben, dann auch weiterzumachen, wenn es mal mühsam wird. Oder ob sie da eigentlich gelernt haben, man sollte nur das machen, was einem richtig Spaß macht.
Und wie erfahren wir das dann? Was braucht es jetzt dann noch dazu?
Dafür braucht es Forschung.
Okay, das heißt, die Forschung ist noch gar nicht an dieser Stelle angelangt, sondern wächst quasi mit der technischen Entwicklung, so ein bisschen mit technologischen Entwicklungen.
Letzten Endes, ne? Also die Forschung sitzt auch im ersten Akt jetzt dieses Schauspiels, ne? Und versucht dort mitzuverstehen und mitzugestalten. Aber wir sind tatsächlich on the fly.
Bei der Geschwindigkeit, in der das alles läuft, da kann ich ja als Lehrkraft quasi wöchentlich mir eine neue Fortbildung gönnen oder muss ich noch irgendwo reinquetschen?
Ja, tatsächlich, wobei die Fortbildungen, die werden Sie in Zukunft bekommen. Als
auch innerhalb der KI.
Ja klar, adaptives, intelligentes System. Ja. Also Sie kriegen ein paar Fragen. Wissen Sie schon, was das SAMRE-Modell ist? Wissen Sie, was das TPEC-Modell ist? Und dann sagen Sie ja oder nein und dann bringt Sie die künstliche Intelligenz genau dorthin, wo Sie noch Lerndefizite haben. Aber wir sollten uns eine Sache tatsächlich nicht vormachen und auch in gewisser Weise jetzt nicht in Verzweiflung geraten, sondern was die Lehrkräfte mitbringen, ist natürlich ein gerüttet Maß an Kompetenzen, die nicht veralten, die grundfesten sind, das Fundament von allem, was auch in Zukunft passiert. Alle unsere Studierenden, zumindest in Tübingen, lernen, dass Unterrichtsqualität, was zumindest mit 3 sogenannten Basisdimensionen zu tun hat. Basisdimension 1, Schülerinnen und Schüler brauchen so viel Klassenführung und gute Struktur, die von den Lehrkräften vorgegeben ist, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viel Zeit tatsächlich fürs Lernen nutzen können. Das Zweite, was man braucht, ist kognitive Aktivierung. Also tatsächlich dieses, man soll nicht nur irgendwie stumpf was lernen, sondern es soll wirklich ein Bewegen. Also man soll mehr oder weniger Muskelkater im Gehirn bekommen oder bei den musischen Fächern oder literarischen Fächern. Man soll Emotionen erleben, man soll sie verarbeiten und man soll im Prinzip danach ein besserer, ein weiserer Mensch sein. Also das findet eine Reorganisation statt.
Aber kriege ich das dann nicht auch durch die KI, wenn ich dann getriggert werde, belohnt werde und so weiter? Da habe ich doch all diese Emotionen, Dopaminausschüttung und so. Das brauche ich doch keine Lehrkraft mehr für.
Ja, wunderbar. Genau, das ist ja der Punkt. Ne? Also Sie müssen schauen als Lehrkraft, was Sie tun müssen, um diese Basisdimensionen umzusetzen. Mhm. Ne? Und Sie können das machen natürlich ohne. Hat ja schon immer geklappt, wenn man Faust liest, dass man da keine App braucht. Aber Sie können auch die App nutzen, um tatsächlich solche Konflikte zu erzeugen oder beispielsweise bei der Physik, wenn man sich was wirklich schwer vorstellen kann, das zu veranschaulichen etc. Ne? Und der letzte Punkt ist konstruktive Unterstützung als Basisdimension. Konstruktive Unterstützung bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich individuell gefördert werden. Also, dass man sieht, wo machen sie Fehler, wo sind die Lernschwierigkeiten und aber auch, wenn motivationale Lücken da sind. Und wenn Sie dieses Grundwissen haben, dann kann jede Woche ohne weiteres wieder eine neue App kommen, ein neues Programm kommen. Sie gucken das an und überlegen, was das bedeutet. Also habe ich da eine vernünftige Struktur in diesem Programm drin? Hilft es mir tatsächlich Zeit zu sparen? Und all die Lernmanagementsysteme, die wir tatsächlich in den Schulen nicht einsetzen, die sind fantastisch. Ne? Also Lernmanagementsysteme bedeutet im Prinzip, dass alles das, was ich mache, irgendwo da aufgezeichnet wird und die Lehrkraft auf einen Blick sieht, was die Schülerinnen und Schüler können und was sie eben halt noch nicht können. Und dann wissen Sie auch bei der konstruktiven Unterstützung beispielsweise, da gibt es Elemente dabei, da vermuten wir, dass die KI das wahrscheinlich nur zum Teil kann, ne? Also beispielsweise wirklich Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen oder die Chance zu geben, sich zu engagieren, weil man in Kontakt treten möchte mit anderen Leuten, die einem irgendwo wichtig sind. Und ich glaube, wenn man das hat, dieses Fundament, dann muss man auch keine Angst haben vor all dem, was man dann jede Woche erneut sieht.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Wir sind noch in Akt 1. Auch Sie haben gemeinsam in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut einen Vorschlag gemacht, beziehungsweise es gab eine Ausschreibung der Kultusministerkonferenz. Die haben nämlich auch verstanden, dass es irgendwie mit KI weitergehen muss. Das wollen wir hier jetzt auch nicht verleugnen. Und die wurde jetzt wieder neu ausgeschrieben, weil es da ein Einspruchsverfahren gab. Meine Frage jetzt an Sie, was würden Sie denn da jetzt konkret entwickeln? Da geht es auch so um so ein adaptives Lernsystem. Welche Eigenschaften muss das genau haben? Was brauchen SchülerInnen in Deutschland? Deutschland jetzt.
Ja, also erst einmal, Deutschland braucht die Möglichkeit, dass es nicht von den Chinesen, nicht von den Amerikanern gekauft wird, sondern dass es in Deutschland entwickelt wird und dass es offen ist, also transparent, offen.
Aber gleichzeitig ja auch gefüttert wird, nicht mit irgendwelchen Vorurteilen, Bias, genau. Sexistischen, rassistischen Vorurteilen oder sowas, was wir jetzt ja teilweise noch haben bei ChatGPT oder so.
Genau, also diese Large Language Modelle sind Spiegelbilder der wirklichen Welt. Ja. Und die Welt ist nicht immer bloß rosa und schön und sauber, sondern tatsächlich ist das etwas, wo man die Chance haben möchte. Und deswegen wiederum digital souverän eingreifen zu können und zu sagen, wir bewahren natürlich unsere Werte. Unsere Werte, die müssen wiedergespiegelt sein in allem, was wir tun. Offene demokratische Gesellschaften brauchen immer wieder den Hinweis darauf, dass wir Schülerinnen und Schüler brauchen, die in der Lage sind, kritikfähig zu sein, die in der Lage sind, auch Fake News zu durchschauen etc. Also wir müssen in der Lage sein, selber bestimmen zu können, was diese Dinger machen. Und das können wir im Prinzip keinen kommerziellen Unternehmen überlassen. Das können wir auch schon gar nicht irgendwelchen anderen Mächten überlassen. Ne?
Okay, das ist der erste Punkt.
Das ist der Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn wir dann überlegen, was wollen wir bei den Lehrkräften? Wir wollen denen das Leben so einfach wie möglich möglich machen. Wir wissen tatsächlich, dass viele Lehrkräfte, je stärker man sie zwingt, irgendwie ihren Unterricht komplett zu verändern, desto weniger Lust haben sie drauf. Also verständlich. Das ist ja auch ein Risiko. Vielleicht ist es danach viel, viel schlechter. Ne? Und je mehr man sie einlädt, in gewisser Weise mit ihren eigenen Materialien weiterzuarbeiten, umso leichter macht man ihnen das Leben. Ne? Also so viel wie möglich Rückmeldung zu bekommen von den Lehrkräften, gemeinsam an so etwas arbeiten, das ist eine zweite Maxime.
Müsste man dann nicht sogar noch einen Schritt weitergehen und auch die SchülerInnen beteiligen? Gut, das machen sie durch ihre Forschung.
Genau. Ne? Also die Schülerinnen und Schüler beteiligt man einerseits einfach dadurch, dass sie tatsächlich mit ihren Daten zeigen, was ihnen schwerfällt, was ihnen einfach fällt, wo sie Lust haben, wie sie lernen, und da lernt man sie besser kennen. Und das andere ist aber tatsächlich, man muss natürlich auch mit Schülerinnen und Schülern reden, ihnen zuhören und all die Wünsche, die die Schülerinnen und Schüler haben, tatsächlich ernst nehmen. Die Verzweiflungen etc., die man da ja tatsächlich sieht. Und das muss man im täglichen Kontakt, aber natürlich auch auf der Basis von Forschung. Und auf der Basis von Forschung wissen wir natürlich relativ genau, was sind denn die zentralen Motivatoren für Schülerinnen und Schüler. Zum einen, Schülerinnen und Schüler wollen wirklich den Eindruck haben, dass wenn sie sich anstrengen, dass es dann auch gelingt. Und wir wissen, dass viele Schülerinnen und Schüler dieses Gefühl schon lange nicht mehr haben.
Ja.
Also die sagen, das verstehe ich nie. Keiner kann alles, für Mathematik habe ich einfach keine Begabung. Und wir müssen solche Instrumente so bauen, dass Schülerinnen und Schüler Erfolgserlebnisse haben, merken, es geht weiter und tatsächlich können diese adaptiven Systeme das relativ gut. Das Zweite, was motiviert ist, es muss mir irgendetwas bringen. Und es kann einerseits sein, es ist wahnsinnig interessant.
Ja, okay. Ja,
das kann man machen, indem man tatsächlich auch eher spielorientiert, spielbasiert das macht, indem man beispielsweise da auch kleine Herausforderungen einbaut, dass Schülerinnen und Schüler sich mit sich selber in den Wettbewerb gehen oder ähnliches. Also es muss irgendwo interessant gemacht werden. Das Zweite, was einem was bringt, ist, wenn man das irgendwie wertvoll findet, beispielsweise bei Mathematik. Viele Schülerinnen und Schüler, die denken, Mathematik brauche ich nie wieder im Leben. Dummerweise ist es aber so, dass ein Drittel der Studienfächer ziemlich stark mathematikorientiert oder manche sagen Mathematik belastet sind. Bei einem weiteren Drittel der Studienfächer ist die Mathematik irgendwie so etwas wie eine Hilfswissenschaft. Und letzten Endes kann die KI auch solche Dinge helfen zu zeigen, es nützt mir, wenn ich das kann. Das kann man auch mit einbauen, sehr, sehr einfach, indem man mit Schülerinnen und Schülern anschaut, individualisiert, adaptiv, was wollen sie denn später machen und was brauchen sie dafür eigentlich für Kompetenzen?
Was mich noch interessiert, das würde sicherlich die allermeisten SchülerInnen auch glücklich machen und da muss man sich ja mit KI zumindest was Neues einfallen lassen. Die Leistungsnachweise, die jetzt immer so abgefragt werden, die permanent in der Schule stattfinden, die sind ja jetzt völlig obsolet. Wie wird das in Zukunft aussehen?
Ja, es kommt drauf an, welche, ne?
Prüfungen?
Klausuren.
Ja. Im Moment helfen sich ja viele Schulen damit, Handy weg und mach mal, ne? Aber das ist ja irgendwie nicht die Zukunft, oder?
Naja, also Schulen müssen da einiges lernen. Das ist jetzt gerade wieder im Umbruch. Also es gibt Berichte darüber, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich gute mündliche Noten sogar bekommen, weil die Lehrkraft im Unterricht Fragen stellt zu Thomas Mann. Nein, und Schülerinnen und Schüler schnell dann die Antwort aus ChatGPT herauslesen und die Lehrkräfte verstehen es nicht. In Tübingen gab es kürzlich eine Umfrage bei den Schulen durch die lokale Presse, wo die Schülerinnen sagten, ja, wir nutzen das ständig und viele Lehrkräfte sind wahrscheinlich, wissen es nicht ganz so genau, wie intensiv das genutzt wird.
Wobei, ehrlich gesagt, zu meiner Zeit hat man auch schon immer die Reklaminterpretationshilfe zum Aufsatzschreiben genutzt und bessere Noten gekriegt, wenn es möglichst gleich war. Also.
Genau, und bei den guten MitschülerInnen abgeschrieben, genau. Und letzten Endes ist es ja tatsächlich auch so, wenn man so überlegen, wie sind denn derzeit Prüfungen? Also wir wissen, dass da überhaupt keine Vergleichbarkeit da ist. Ne? Ja. Also es gibt zwischen den Bundesländern im Abitur gibt es keine Vergleichbarkeit. Dummerweise gibt es aber auch innerhalb der Bundesländer von Schule zu Schule kaum mehr Vergleichbarkeit. Und dann gibt es tatsächlich auch noch die strengeren und die weniger strengen Lehrer.
Also was sind denn neue Formen, die mit KI gut funktionieren würden an Prüfungen? Nennen Sie mal so ein Beispiel, was man sich vorstellen könnte. Wie kann man das verknüpfen?
Also wenn Sie sich vorstellen, was wollen wir denn haben? Wir wollen bei einer Hausarbeit eine schöne Hausarbeit. Also wenn die Aufgabe ist, ein gutes Projekt oder Produkt herzustellen, ist es eigentlich natürlich unvernünftig, oder nicht, KI zu verwenden. Wir werden ja in Zukunft KI verwenden. Und letzten Endes bedeutet das auch, man muss so gut sein, dass man die richtigen Prompts nutzen kann. Und man muss irgendwie so gut sein, dass man versteht, ob das Produkt tatsächlich das darstellt, was man haben möchte. Also wenn das die Aufgabe ist, darf man das ruhig machen. Wenn die Aufgabe aber ist, man möchte, dass die Schülerinnen und Schüler nicht eine Skill skippen, also eine Kompetenz überspringen, dann muss man diese Kompetenz abprüfen. Also die größte Gefahr, und das wissen wir tatsächlich von jeder Weiterentwicklung im technischen Bereich, der Taschenrechner ist nicht gefährlich, wenn man auch ohne Taschenrechner rechnen kann. KI ist nicht gefährlich, wenn man die wesentlichen Dinge vorher tatsächlich verstanden hat.
Okay, das heißt Regeln, wann man sie nutzt, wie man sie nutzt, die braucht es nach wie vor.
Man muss sich, wenn Sie tatsächlich diese Prüfungsformen haben wollen, Sie müssen sich überlegen, welche Kompetenz Sie messen wollen und durch was Sie es genau messen können. Und ob eine Schülerin oder ein Schüler beispielsweise einen Überblick hat über die Kompetenzen historischen Denkens, das können Sie sehr, sehr gut messen, indem Sie den Kindern wie beim mündlichen Abitur eine Aufgabe geben und mit den Schülerinnen und Schülern und mit den Abiturientinnen durch die Materialien durchgehen und merken, wie sie damit umgehen. Können Sie die richtigen Fragen stellen? Können Sie dekonstruieren und rekonstruieren, sehen Sie sozusagen, was diese Materialien miteinander zu tun haben und können Sie danach irgendwie zu einer orientierenden Antwort kommen. Das würden Sie im Mündlichen machen. Wenn Sie dagegen sehen wollen, ob SchülerInnen in der Lage sind, zu einem bestimmten Thema möglichst viele Quellen zu finden oder einen Text zu generieren, den man vielleicht irgendwo auch auf die Schulhomepage schreiben könnte, dann möchte man eigentlich einen gut produzierten Text haben, wo vielleicht auch die KI mithelfen darf.
Also ich lerne mit der KI trotzdem die Fähigkeit und Fertigkeit und kann sie aber dann trotzdem im Anschluss zu Hilfe nehmen, um mir bestimmte Dinge leichter zu machen.
Genau. Die Wahrscheinlichkeit ist generell, dass wenn Sie von einer Sache keine Ahnung haben, auch nicht die richtigen Prompts verwenden. Okay. So, und das Problem, und das haben Sie ja versucht, mir zu entlocken, ist, ja, na klar, Skillskipping ist die Gefahr schlechthin. Das ist die Gefahr schlechthin. Also wenn irgendjemand, und das ist ja das, was seit 30 Jahren mit dem Internet und mit Wikipedia und so weiter auch immer gesagt wird, naja, man muss irgendwie Jahreszahlen und so, muss kein Mensch mehr lernen, können wir nachschlagen, ne? Oder in den alten Lexika und so weiter. Das war schon immer falsch. Also man muss mindestens ein Orientierungswissen, also man muss ein Inhaltswissen haben. Es reicht nicht nur ein Prozesswissen zu haben, man kommt nicht drum herum. Und wenn man das aber hat, wäre es zu der Beantwortung bestimmter Sachen dumm oder Zeitverschwendung, nicht die zusätzlichen Mittel zu nutzen. Aber man muss es definieren, an welcher Stelle und was dann genau benotet wird.
Genau. Jetzt lassen Sie uns mal ganz kurz eine Prognose wagen. Ich würde ganz gerne mal so mir die Schule der Zukunft anschauen, aber wir gehen nicht so weit Science-Fiction-mäßig in die Zukunft. Wir sagen mal in 5 Jahren. Wie weit sind wir da? Wie schätzen Sie das ein? Sind Sie optimistisch?
Ja, also in Baden-Württemberg haben wir jetzt das schöne Motto German Zuversicht anstatt German Angst.
Ja.
Ne? Und nun kommt aus dem Südwesten.
Ah, okay. Ne?
Und ich glaube, die Kultusminister sind nicht die Hemmfaktoren, sind manchmal eher die Finanzminister.
Ah, okay.
Und manchmal ist es tatsächlich natürlich auch in den Verwaltungen, dass das Denken eher ein bisschen gemächlich ist. Aber wir haben natürlich die Situation, dass neben all den Chancen auch Risiken da sind. Mhm. Und wir haben grundsätzlich in Deutschland über die Jahre und die Jahrzehnte etwas aufgebaut, dass wir uns eher schützen, lieber nichts falsch machen, als was besonders innovativ und gut zu machen. Das ist sicherlich auch in der Bildung so. Und gleichzeitig ist es in der Bildung auch so, dass wenn man Innovationen reingebracht hat, ohne die wissenschaftlich wirklich streng und unabhängig zu begleiten, gab es immer wieder einen pädagogischen Totalschaden. Also das heißt, was wir sicherlich brauchen, ist also etwas wie eine klare Vision, wie in 10 Jahren die Bildung aussehen soll. Und das kann nur sein, dass wir international wieder vorne in der vorderen Liga mitspielen müssen. Und da wären wir enorm dumm, wenn wir nicht all die Chancen, die KI bietet, dort intensiv ausprobieren und gleichzeitig vorsichtig evaluierend dabei sein. Also in gewisser Weise zwei Personen zu haben. Eine, die aufs Gas drückt und eine, die aber im Prinzip ständig 360 Grad rumguckt, dass wir nicht irgendwo dagegen boxen.
Also das Engelchen und das Teufelchen auf der Schulter so ein bisschen.
Das Engelchen und das Teufelchen auf der Schulter, das verwende ich vor allem auch immer, um zu sagen, wir brauchen im Prinzip zwei Lernbegleiter. Individuell brauchen wir zwei Lernbegleiter. Einen Lernbegleiter, der uns das Leben einfach macht und uns hilft, Sachen zu lernen und uns in gewisser Weise an die Hand nimmt, die Sachen zu verstehen, möglichst mundgerecht uns das serviert. Und wir brauchen das andere Engelchen oder Teufelchen auf der Schulter, das immer wieder sagt, willst du denn das tatsächlich gerade hier futtern? Hast du es wirklich verstanden? Ist dein Ziel nicht eigentlich, lieber dich ein bisschen anzustrengen? Also einerseits ein Tempomacher für uns und gleichzeitig immer jemand, der mitrennt und sagt, wo du jetzt hinrennst, ist es noch die richtige Richtung?
Es ist noch sehr viel zu tun. Sie sind optimistisch. Aber eins ist klar, an KI kommen wir offenbar nicht vorbei, auch nicht in der Schule. Vielen Dank, Herr Trautwein. Schön, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.
Vielen Dank auch an Sie.